Endlich ist es heute wieder soweit. Ich habe eine Gästin bei mir und zwar jemand ganz Besonderen. Der ein oder andere wird sie schon kennen. Es ist die Verena König. Verena ist Expertin auf dem Gebiet Trauma. Und eine Frage, die ihr mir immer wieder stellt, ist, bin ich eigentlich traumatisiert? Genügt das, was mir passiert ist, um zu sagen, dass ich traumatisiert bin? Und wenn ja, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, es gibt niemand Besseren als Verena, die uns diese Fragen hier beantworten kann. Herzlich willkommen, Verena.
Danke, liebe Melanie, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und die ein oder andere Frage mit dir zu bewegen.
Bevor wir jetzt gleich ins Thema reinspringen, magst du vielleicht dich einfach noch kurz vorstellen, damit man sich ja vorstellen kann, was du so den lieben langen Tag lang machst, wie du zu deinem speziellen Themengebiet gekommen bist?
Ja, gerne. Also ich bin Traumatherapeutin in eigener Praxis mit der Zulassung als Heilpraktikerin und ich habe seit inzwischen 20 Jahren meine eigene Praxis und bin seit etwa 15 Jahren auf Traumatherapie spezialisiert und dort auch immer und immer weiter am Lernen und mich fortbilden. Habe inzwischen auch eine eigene Weiterbildungsakademie gegründet und ich habe meinen Podcast, den vielleicht die ein oder andere Lauschende hier kennt, der auch über Trauma und seine Folgen aufklärt. Ja, und wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist eine ganz, ja, große, vielleicht gar nicht so leicht zu beantwortende Frage für mich, weil das so ein ganz natürlicher Prozess war. Und vor allem bin ich zu dem Thema gekommen, weil in dem Moment, als ich von Trauma und Traumadynamiken erfahren habe in einer Weiterbildung, ich das Gefühl hatte, dass mir Kronleuchter aufgehen, also sämtliche Lichter aufgegangen sind und ich das Gefühl hatte, dass ich ganz viel endlich verstehen kann mit diesem Hintergrundwissen. Verschiedene Sachen, Verhaltensmuster, Beziehungsdynamiken, die ich vorher zwar nachfühlen konnte, wo ich auch Klienten begleiten konnte, haben sich mir nicht wirklich erschlossen. Es war irgendwie immer ein bisschen rätselhaft. Beispielsweise, weshalb wir Dinge immer und immer wieder tun und nicht ändern können, uns hilflos fühlen gegenüber unseren eigenen Verhaltensmustern. Und mit diesem Wissen habe ich Antworten bekommen. Und das hat mich dann sehr, sehr neugierig gemacht und seitdem bin ich auf diesem Weg.
Ja, ich glaube, genau das ist ja auch das Hilfreiche oder das Spannende daran, ja. Einfach nicht nur zu wissen, hey, ich bin traumatisiert und so einen Stempel zu bekommen, sondern der Hintergrund, was es bedeutet und was du dadurch erkennen kannst, wenn du den Hintergrund erkennst, weil es zeigt ja, in gewisser Form, warum du bist, wie du bist, warum du handelst, wie du handelst. Es zeigt dir den Grund dafür sehr oft, das Gefühl hatte ich zumindest beim Lesen deiner Bücher, dass du nicht falsch bist, sondern dass das eine natürliche Reaktion darauf ist, was du erlebt hast. Aber lass uns nochmal zu dieser allerersten Frage zurückkommen. Ich weiß, es ist eine riesengroße Frage. Du hast ein ganzes Buch dieser Frage gewidmet. Bin ich traumatisiert? Wie kann man denn feststellen, ob man traumatisiert ist?
Ja, eine, wie du eben schon sagtest, große und sehr wichtige Frage. Und ich versuche, sie so einfach wie möglich zu beantworten, auch wenn die im Grunde immer eine sehr komplexe Auseinandersetzung verdient, diese Frage. Ja. Trauma bzw. Traumafolgen, das ist eigentlich eine Umschreibung für eine Diagnose. Also wenn wir von Traumafolgestörungen sprechen, dann sprechen wir tatsächlich von psychischen Belastungen, die einen Krankheitswert haben. Und damit identifizieren sich erstmal ganz viele Menschen nicht, weil sie vielleicht sagen, ich habe Probleme oder ich leide, aber ich bin ja nicht krank. Ja, ich bin ja irgendwie nicht arbeitsunfähig oder ich bin nicht in der Lage, meinen Alltag zu bestreiten. Also identifizieren sie sich erstmal vielleicht nicht mit dem Begriff Trauma oder mit dem Begriff einer Traumafolgestörung. Es ist wichtig, dass wir es im Hinterkopf haben, dass wir hier von wirklich starken Symptomen sprechen, die auch einen Krankheitswert haben können. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns sozusagen öffnen für eine Perspektive, wo wir auch sehen können, dass viele Menschen unter Traumafolgen leiden, und trotzdem sehr gut, ich sag's mal im Wortsinne, funktionieren in ihrem Leben und ihr Leben bewältigt kriegen. Und da liegt also ein wichtiger Aspekt so für den Hinterkopf. Und woran merke ich, dass ich traumatisiert bin, ist also eine Frage, die man einerseits der Fachwelt und der Diagnostik überlassen könnte. Da gibt es Fragebögen, da gibt es Diagnosemanuale. Aber es gibt doch auch verschiedene sehr klare Kriterien, anhand derer wir zumindest mal in eine Art Selbstreflexion gehen können, die uns Hinweise darauf gibt, ob wir vielleicht unter Traumafolgen leiden. Dazu vielleicht zuallererst mal eine kleine Definition, was ein Trauma eigentlich ist, und dann dazu, was Traumafolgen sein können. Ein Trauma oder ein traumatisches Ereignis ist ein Ereignis, was uns überfordert, und zwar auf allen Ebenen unseres Seins. Eine traumatische Erfahrung überfordert unsere Bewältigungsstrategien. Also wir können sie in dem Moment, in dem sie geschieht, nicht bewältigen. Wir können nicht fliehen, wir können nicht dagegen ankämpfen, wir können nichts entgegensetzen, sondern wir erleben uns als ohnmächtig und hilflos und ausgeliefert. Und dann hat eine Situation also das Potenzial, traumatisch zu sein. Und wenn dann im Nachhinein, wenn die Situation vergangen ist, auch unsere Verarbeitungsmöglichkeiten überfordert sind, also wir nicht in der Lage sind, dieses Ereignis zu verarbeiten, zu verdauen, zu integrieren, zu bewältigen, dann entstehen Traumafolgesymptome. Und dann sprechen wir von der sogenannten Traumatisierung. Also traumatisiert sind wir dann, wenn wir etwas erlebt haben, was uns in dem Moment überfordert hat und was uns im Nachhinein überfordert in der Bewältigung und Verarbeitung. Und was auch wichtig ist, um das so definitionsmäßig den Begriff klar zu bekommen, ist, dass das sich nicht immer nur um einzelne Ereignisse handeln muss, wie zum Beispiel ein Verkehrsunfall, ein Überfall oder der Verlust eines geliebten Menschen, sondern traumatische Situationen können sich auch über eine längere Zeit ziehen, wo wir dann in den Bereich vor allem der frühen Traumatisierung, der Kindheitstraumatisierung, sogenannter Bindungstraumatisierung oder auch Entwicklungstraumatisierung kommen. Und das betrifft dann all diese überfordernden und überwältigenden Situationen, die wir erleben, wenn wir beispielsweise in einem Elternhaus aufwachsen, wo wir nicht genug Sicherheit erleben, wo wir vielleicht bedroht werden, wo wir nicht genügend Liebe und Fürsorge erfahren oder wo wir Gewalt ausgesetzt sind. Aber auch wenn wir Mobbing erleben in der Schule oder wenn wir von jemandem außerhalb der Familie vielleicht sexuell missbraucht werden. All das sind dann Situationen oder Kontexte, die sich über eine längere Phase im Leben erstrecken können und die uns dann auf eine längere Zeit hinaus sozusagen überfordern und unsere Bewältigungsmechanismen überwältigen. Das war jetzt mal die Traumadefinition. Jetzt komme ich so ins Monologisieren. Das will ich gar nicht wirklich.
Kann ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Na, unbedingt, selbstverständlich.
Ja. Also, du sagst, hast ja jetzt auch die Kindheit erwähnt. Und du hast ja auch erwähnt, also Traumata bedeutet, dass du eben mit der Situation und dann mit der Verarbeitung überfordert bist. Jetzt ist es ja natürlich so, dass ein Kind weniger Möglichkeiten hat, etwas zu unternehmen oder auch Gefühle, gewisse Dinge auch zu verarbeiten. Ist es dann auch eigentlich auch so, dass Kinder oder dass man im Kindesalter anfälliger ist, jetzt überspitzt gesagt, für Traumata als vielleicht später im Erwachsenenleben, wo man mehr Handlungsmöglichkeiten hat?
Ja, das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, weil man aus verschiedenen Blickwinkeln schauen kann. Also zum einen ist es so, genau wie du sagtest, dass Kinder weniger Möglichkeiten haben, weil sie einfach verletzlicher sind und schutzbedürftiger sind und auch weniger beispielsweise intellektuell zur Verfügung haben, um Dinge einzuordnen oder so. Was bedeutet, dass Kinder enorm angewiesen sind auf die Unterstützung ihrer Bindungspersonen, um schwierige Situationen zu verarbeiten und an ihnen zu wachsen oder auch sich mit und durch diese Situation entwickeln zu können. Das heißt, die Anfälligkeit für Trauma und Traumafolgen ist bei Kindern dann sehr groß, wenn sie diese belastenden Erfahrungen durch ihre Bindungspersonen erleben. Dann wird ihnen ein riesiger Resilienzfaktor genommen. Wenn Kinder einen guten Rückhalt haben und sicher gebunden sind, zumindest eine Bezugsperson, dann erleben wir Kinder als enorm resilient. Da ist es sogar auch so, dass man sagen kann, manche Kinder sind resilienter als Erwachsene im Verarbeiten von stressreichen Situationen, weil sie sich eben an ihre Bindungsperson wenden, wenn da eine gute Beziehung ist und sie bei ihnen Regulation und Koregulation erfahren, sodass die Bewältigung und Verarbeitung von einem stressreichen oder Hochstresserleben besser gelingt als bei jemand Erwachsenem, der dann das Ganze vielleicht noch intellektualisiert, sich zurückzieht, es nicht erzählt, sich wahnsinnig schämt und dies und das und dann es schwerer hat zu verarbeiten. Also von daher ist die Frage unterschiedlich zu beantworten, je nach Situation, in der ein Kind sich befindet.
Alles klar. Du hast ja auch vorhin erwähnt, also dass es natürlich außergewöhnliche Situationen gibt, Naturkatastrophe, ein geliebter Mensch stirbt. Aber sehr oft ist es eben so, dass nicht unbedingt die große Explosion passiert und daraus das Trauma entsteht, sondern zum Beispiel auch durch wiederholende Verhaltensweisen der engsten Bindungspersonen, die jetzt gar nicht mehr so weit weg sind für die meisten. Kannst du da, also ich nenne jetzt mal vielleicht ein Beispiel, damit das etwas angreifbarer wird und du sagst mir, ob daraus schon ein Trauma entstehen kann. Also wenn ein Kind zum Beispiel eine Mutter hat, die vielleicht mit sich selbst überfordert ist, vielleicht aus anderen Gründen das Kind immer wieder ignoriert, gar nicht wahrnimmt, könnte zum Beispiel eine Depression sein. Das ist ja dann so ein bisschen, als würde sie durch das Kind hindurchblicken und gar nicht wirklich da sein. Und dann gibt es noch den Vater, der sehr, sehr kritisch ist, das Kind sehr viel kritisiert, das Kind versucht immer, es ihm recht zu machen, aber kriegt es nicht hin. Es bekommt immer wieder das Gefühl vermittelt, du bist falsch. Würde diese Situation auf lange Sicht schon genügen? Schon ist jetzt natürlich untertrieben, um ein Trauma auszulösen.
Ja, also ganz einfach gesagt ja. Und zwar aus folgenden Gründen. Damit Kinder sich entwickeln und entfalten können, also genug Stabilität erfahren, um sich selbst zu entdecken auch oder in dieser Welt Fuß zu fassen, ihren Weg zu gehen. Dazu brauchen sie eines ganz zuvorderst und das ist Sicherheit. Ein Gefühl von empfundener Sicherheit. Und diese Sicherheit vermitteln Bezugspersonen ihren Kindern. Kinder sind nicht in der Lage, vor allem in der frühen Kindheit zu unterscheiden zwischen ihren Eltern und der Welt, jetzt mal ganz, ganz bildlich gesprochen. Die Eltern sind die Welt für ein Kind. Sie sind von den Eltern, die Kinder sind von den Eltern aufs Äußerste abhängig, also emotional und körperlich abhängig. Und die Eltern sind, so wie ich das formuliere, die Welt, weil sie Orientierung geben. Weil so wie die Eltern sich verhalten, wird das Kind sich in dieser Welt fühlen. Sind die Eltern abwesend, wird sich das Kind einsam fühlen. Sind die Eltern zugewandt, wird sich das Kind erwünscht fühlen. Sind die Eltern nicht berechenbar, wird sich das Kind bedroht fühlen und nicht sicher fühlen. Und das bedeutet, die Grundlage, die wir als Kinder bekommen, um uns in dieser Welt zu resilienten und authentischen Persönlichkeiten zu entwickeln, ist die Qualität der Bindung zu unseren Bezugspersonen. Und wenn die Basis uns fehlt oder wenn die Basis brüchig ist, dann sind wir ja in dem Sinne als Kinder dem ausgeliefert, was uns angeboten wird an Bindungsangebot, an sozusagen auch Lernmöglichkeiten in dieser Welt. Und wenn wir jetzt zu der Definition vom Anfang zurückkommen, es sind Situationen, die uns überfordern, Situationen, die wir nicht bewältigen können, dann ist das die Grundatmosphäre in einer Kindheit, wie du sie gerade beschrieben hast. Das Kind ist ständig überfordert, weil es nicht die Regulation oder Koregulation durch die Eltern erfährt, weil die Eltern, im Beispiel der Mutter, oft abwesend sind, weil sie vielleicht bedrohlich oder nicht unterstützend sind, wie im Bild des Vaters. Und dann muss ein Kind mit einem riesigen Mangel an Sicherheit klarkommen, was bedeutet, dass es dauerhaft gestresst ist. Und da ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Kontext, den man herstellen kann. Trauma ist ein anderes Wort für Hochstress erleben, also für toxischen, riesigen, nicht bewältigbaren Stress. Traumafolgestörungen sind Stressverarbeitungsstörungen. Und ein Kind, was nicht sicher ist in seinem Zuhause und dort nicht genügend Schutz und Geborgenheit erfährt, ist dauerhaft im Stress, woraus sich dann eben entsprechend auch Symptome entwickeln können, die man Trauma-assoziiert nennen kann.
Bevor wir jetzt vielleicht zu diesen Traumafolgen kommen, finde ich das mit dem Stress sehr, sehr interessant. Kann man sagen, jetzt in der Bildsprache gesprochen, also wenn ich diesen Stress, den ich nicht bewältigen konnte, jetzt in einem Gefäß mitgenommen habe, bis ich erwachsen wurde, ist es ja jetzt auch noch immer so, weil ich den nicht verarbeiten konnte, ich habe hier gerade einen Hefall, dass das Gefäß randvoll ist. Und bei anderen Menschen ist es Gefäß vielleicht relativ leer. Und wenn da dann so ein Tropfen raufkommt, passiert nicht viel. Aber wenn hier auf dieses volle Glas ein Tropfen draufkommt, passiert wahrscheinlich auch mehr als bei jemandem, der keine Traumafolgen hat, oder?
Ja, das ist ein passendes, stimmiges Bild. Ja. Man kann sich das so vorstellen, vielleicht wenn wir das Bild erweitern, jemand, der sicher gebunden aufwächst mit Eltern, die genug Sicherheit geben, die nicht perfekt sein müssen, aber eben gut genug, um einem Kind das Gefühl von Geborgenheit zu geben. Bei diesen Kindern entwickelt sich im Innern ein, hast du gesagt, Häferl oder Haferl?
Genau, in Österreich, ja, das hat man jetzt wieder nicht verstanden, sagt man zu Tasse Häferl.
Häferl, süß, also ein Häferl. Bei diesen Kindern, die dieses Glück haben, entwickelt sich ein Häferl, was groß ist. Das ist vielleicht irgendwann wie so eine Regentonne. Und da ist ganz viel Platz für auch für Stress, aufregende Erfahrungen. Da kann also eine Menge passieren, bis dieses Gefäß mal überläuft. Bei einem Kind, was nicht sicher geborgen und gebunden aufwächst, wird es wirklich ein Häferl bleiben. Also die haben dann so ein Häferl, was schon gut angefüllt ist mit Stresserfahrungen und werden im Leben Schwierigkeit haben mit dem Stress, der auf sie weiter einströmt, wie das auch im ganz normalen Leben so ist, mit dem klarzukommen beziehungsweise dafür Raum und Halt zu geben. Wir nennen das in der Psychotraumatologie gerne das Stresstoleranzfenster. Das ist so ein Modell von einem Neurowissenschaftler namens Daniel Siegel, der das mal erfunden hat. Und da kann man sozusagen dieses Glas oder das Häferl wiederum übersetzen in das Bild eines Fensters. Und im oberen und im unteren Rahmen innerhalb dieser zwei Linien kann man quasi Stress tolerieren. Und wenn wir eben viel Stress schon als Kinder erlebt haben, dann werden wir nur ein kleines Stresstoleranzfenster haben, also eine kleine Toleranz, ein kleines Häferl. Und wenn wir gesund und geborgen aufwachsen konnten, dann haben wir ein größeres Fenster, können mehr Stress tolerieren. Und deswegen, das ist eine super Überleitung zu den Stressfolgestörungen oder Traumafolgesymptomen.
Kann das schon ein Signal sein, wenn man bemerkt bei sich selbst, es sind einfach extrem viele Situationen, die mich überfordern, die über mein Stressresilienzfenster hinausgehen. Kann das schon so ein Signal sein, dass man genauer hinschauen sollte?
Ja, leider ja, genau. Also wenn man sich so kennt, dass man im Grunde, wenn man auch zurückschaut, so feststellt, eigentlich bin ich latent gestresst. Schon in meinem ganzen Leben habe ich das Gefühl, immer angespannt zu sein, immer in der Erwartung, dass was Schlimmes passiert. Wenn etwas auf mich zukommt, was mich herausfordert, dann kann ich nächtelang nicht schlafen, ich bin unruhig, ich habe kein Zutrauen und kein Vertrauen, dass Dinge gut laufen können, sondern ich bin einfach auch ängstlich. Wenn mich was ärgert, dann gehe ich total schnell an die Decke. Oder wenn ich das Gefühl habe, etwas verunsichert mich, dann verschwinde ich sofort. Ich kriege kein Wort mehr raus und ich kann mich überhaupt nicht abgrenzen oder mich irgendwie positionieren. Dann sind das alles im Grunde Symptome für eine geringe Stresstoleranz beziehungsweise Ausdruck eines latent gestressten Nervensystems, wenn wir mal in dieses Wort mit reinholen wollen. Und das heißt, diese latente Übererregung, also das latente Angespanntsein und die geringe Stresstoleranz sind Hauptsymptome, Leitsymptome von Traumafolgen, die wir dann vor allem darin auch bemerken, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass wir einfach feststellen, ich fühle mich dem Leben nicht gewachsen und ich habe das Gefühl, es ist alles immer zu viel. Oder ich bin immer zu wenig. Ja, ich bin immer nicht gut genug, zu klein, zu wenig gut, zu wenig wichtig, zu wenig richtig. Ja, das können schon solche Anzeichen sein.
Ja, und das sind ja jetzt tatsächlich auch Dinge, die ganz viele Menschen empfinden, wie ich das von meinen Teilnehmern, von meinen Lesern weiß. Ja, es ist jetzt nicht so, dass nur jeder Hundertste das verspürt, sondern da gibt es ja wirklich, wirklich viele. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dieses Thema anzusprechen, also sich auch bewusst zu machen, dass Trauma eben über ganz andere Wege entstehen kann und dass sich Trauma auch ganz anders zeigen kann, wie man sich vielleicht so als Laie vorstellt. Ich habe unlängst einen Beitrag gemacht, der hieß, es allen recht machen ist keine Tugend, sondern meistens eine Traumareaktion. Also vor allem, wenn das sehr, sehr ausgeprägt ist und eine sehr, sehr große Rolle in deinem Leben spielt. Magst du vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung erzählen, ich nenne es jetzt mal so alltagstaugliche Traumafolgen, von denen wir oft meinen, das ist ja einfach nur Bescheidenheit oder der ist halt besonders fleißig und so weiter, welche es da gibt, wo sich vielleicht der ein oder andere sogar darin erkennt.
Das ist ein schöner Begriff, die alltagstauglichen Traumareaktionen. Das ist sehr, sehr treffend ausgedrückt. Also man kann sich vielleicht erstmal ganz allgemein klar machen, dass besonders die Traumareaktionen, die Traumafolgen, die früh entstehen, sehr viel mit Anpassung zu tun haben. Wenn wir nochmal uns kurz herholen, was wir gerade schon besprochen haben, dass Kinder ja dann in Situationen aufwachsen, wo sie nicht sicher genug sind, wo sie einen Mangel an Geborgenheit oder Sicherheit erfahren, dann müssen sie ja damit irgendwie klarkommen. Sie müssen das ja überleben. Es muss irgendetwas unternommen werden, um mit diesen Umständen klarzukommen, statt in ihnen ja unterzugehen. Und die natürliche Reaktion auf solche Umstände ist die, sich an sie anzupassen. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut in der Lage, wir sind da sehr begabt als menschliche Spezies, uns an widrige Umstände anzupassen, was häufig damit zu tun hat, dass wir uns ihnen auch unterordnen. Also statt gegen sie zu kämpfen, gegen sie aufzubegehren, was viele Kinder sich auch nicht erlauben können, weil es sonst noch schlimmer würde und weil es chancenlos ist, werden sich Kinder eben den Situationen anpassen und daraus entstehen dann Verhaltensmuster, Verhaltensweisen, die wir manchmal als Charakterzüge missinterpretieren oder so einordnen. Also die unkomplizierte Person beispielsweise. Ja. Wenn man unkompliziert als Kompliment nimmt, dann ist es nicht verkehrt, das mal zu reflektieren, warum man das eigentlich als Lob auslegt. Warum ist es erstrebenswert, unkompliziert zu sein? Wahrscheinlich, weil man gefallen will und weil man über das Gefallen und über die daraus sich entwickelnde Harmonie oder scheinbare Harmonie sich sicherer fühlt. Alle Anpassungsleistungen, die ein Kind in seiner Kindheit entwickelt und sich zu eigen macht, sind dafür da, einen Mangel an Sicherheit zu kompensieren. Also jede dieser Anpassungsleistungen ist dafür da, Sicherheit zu kreieren, wo man keine Sicherheit fühlt. Und wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, was du reingebracht hast, es allen recht machen zu wollen, dann ist das ein Verhaltensmuster, was eine ganz hohe emotionale Intelligenz beinhaltet, eine ganz starke Beobachtungsgabe, ein starkes Einfühlungsvermögen und was dann benutzt wird, also genutzt wird, um sich entsprechend richtig zu verhalten, sodass der andere einem zugeneigt ist, was ein Ausdruck von Sicherheit ist. Also wenn der andere mich mag, werde ich nicht bedroht. Wenn der andere mich, so wie ich mich verhalte, gut oder richtig findet, dann wird er nichts gegen mich tun. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er mich verletzt oder angreift. Also versuche ich mit diesem Verhalten eine Sicherheit zu schaffen, die ich anders nicht fühlen kann, weil ich eine Disharmonie, eine Kritik an meiner Person, eine gewisse Reibung gar nicht tolerieren kann, weil sie mich so sehr unbewusst erinnert an meine kindheitliche Prägung, an eine kindliche Prägung. Genau.
Ja.
Also das ist jetzt sehr allgemein geantwortet, aber vielleicht kann man es so ein bisschen übersetzen.
Ich finde die Antwort sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich meine Zuhörer oder meine Leser kennen auch diese Reaktionen ein bisschen unter den Schutzstrategien, die man sich irgendwann mal angeeignet hat. Nur du hast es jetzt einfach so wunderbar auch in die Tiefe nochmal erklärt, was da im Hintergrund passiert. Ja, und es ist schon, ja, wirklich beeindruckend ist das falsche Wort, aber wie oft man im Alltag solche Traumareaktionen sieht, also wie viele Menschen man auch kennt oder vielleicht auch selbst betroffen ist, die diese Reaktionen zeigen. Was jetzt natürlich für die Betroffenen unbedingt spannend ist oder unbedingt gut zu wissen ist, kann man denn, auch wenn jetzt dieses Trauma an und für sich schon so viele Jahre her ist und die Traumareaktion sich so lange zieht, dass man schon denkt, das ist eine Charaktereigenschaft von mir, kann man da dennoch etwas heilen, etwas unternehmen dagegen?
Ja, ja, ja. Erstmal ein großes, lautes Ja. Und zuerst, bevor ich darauf ein bisschen eingehe, vielleicht noch eine kleine Differenzierung. Es gibt auch Prägungen, die sehr tief und intensiv sind, aber nicht unbedingt Traumacharakter haben müssen. Also viele von denen, die jetzt das hören und denken, oh ja, das kenne ich von mir auch, ich bin ziemlich harmoniebedürftig und ich kann nicht so gut mit Konflikten umgehen und deswegen gehe ich öfter über meine Grenzen oder passe mich stark an. Nicht alle von den Zuhörenden haben da unbedingt eine Traumageschichte im Hintergrund, aber eben auch genügend Verunsicherung erfahren, um solche Muster zu entwickeln. Der Unterschied zwischen traumatischer Prägung und im Grunde einfacher Prägung besteht darin, dass wir bei einer traumatischen Prägung hinter dem Muster wirklich eine extreme existenzielle Angst fühlen. Also wenn jemand, der das assoziiert mit einer traumatischen Erfahrung, wenn jemand, der diese Assoziation mit einem Trauma im Hintergrund hat, dieses Muster lebt, dann wird es dem sehr schwer fallen, das Muster abzulegen, weil hintendran die existenzielle Angst steht, wenn ich dieses Muster ablege, wenn ich Konflikte zulasse, wenn ich für mich einstehe, dann wird es existenziell bedrohlich für mich. So fühlt es sich dann an. Jemand, der das ohne traumatische Prägung im Hintergrund in sich trägt, der wird Stress haben und für den wird es eine Herausforderung sein, aber er wird sich der Herausforderung ohne extremen Stress stellen können.
Ja, ich frage auch die Angst dahinter ganz gerne ab, was steckt denn da für eine Angst dahinter? Und ich frage das dann auch gerne auf einer Skalierung ab, ja. Wenn du einfach mal deine größte Angst benennst und dann einskalierst von 0 bis 10, wie stark ist denn die Angst, um da ein bisschen ein Gespür zu bekommen, in welche Richtung das gehen kann. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, das ist ganz prima, ja. Und bei diesen Skalierungen oder bei dem Ergründen und Erkunden, wie fühlt sich diese Angst an, da wird man dann die Qualität spüren, ob das wirklich in Anführungszeichen nur ein enormer Stress ist oder ob einen das in Not bringt, ob es einen wirklich ob es wiederum Symptome hervorruft wie körperliche Herzrasen, Atemnot oder eben auch Emotionen, die einem vernichtend vorkommen. Ja, das ist schon toll, wenn man das so, wie du es gerade beschreibst, ergründet, um eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie behutsam oder wie ungestüm können wir hier vorgehen? Wie können wir das dann anpacken? Und da komme ich zu der Frage, kann man da was heilen, wie du es gerade sagtest, oder auch wie kann man das vielleicht machen? Und also man kann auf jeden Fall, egal ob Trauma oder nicht, aber eben auch mit Trauma im Hintergrund ganz viel Heilsames gestalten und unternehmen. Und wenn Trauma eine Rolle spielt in den Problemen, die wir heute so sehen in unserem Leben, dann ist es wichtig, dass wir unseren Heilungs- oder Integrationsweg als einen Prozess begreifen, nicht als eine Aufgabe, der wir uns stellen oder ein Thema, was wir jetzt mal anschauen, sondern es ist ein tiefer Persönlichkeitsentwicklungs- und Heilungsprozess, der in eine Tiefe geht, die wir uns manchmal vorher nicht vorstellen können, weswegen es ganz wichtig ist, dass wir langsam vorgehen, behutsam vorgehen und genügend Sicherheit generieren, um uns diesen Gefühlen zuzuwenden, die hinter unseren Mustern liegen. Also es braucht viel Sicherheit, es braucht, wenn es um Trauma geht, auch eine Kompetenz bei der Begleitung, also eine Schulung zu Trauma und Trauma-Hintergründen. Und dann braucht man Geduld und Kraft und dann wird man reich belohnt, wenn man Schritt für Schritt diesen Weg beschreitet.
Du sagst in deinem Buch auch immer wieder so einen schönen Satz. Ich möchte ihn jetzt gar nicht falsch aussprechen, weil er so schön klingt. Aber es geht darum, dass hinter all den Schichten, den schwarzen Wolken, immer einen heilen Anteil in dir gibt. Vielleicht magst du es mit deinen Worten sagen.
Ja, das ist eine tiefe Überzeugung, die meine Haltung in meiner Arbeit auch bestimmt, dass ich davon ausgehe, aus Überzeugung und aus Erfahrung, dass es in jedem von uns einen unversehrten Kern gibt, einen unversehrten Wesenskern, der ganz abgesehen davon, was uns alles passiert ist und wie viel in uns versehrt worden ist, unberührt bleibt. Und ich bin der Überzeugung, dass dieser Teil unseres Wesens uns auch die Kraft schenkt, uns unseren Prozessen zu widmen, dass dieser Aspekt unserer Natur uns die Kraft geschenkt hat, bis heute durchzuhalten, uns immer wieder aufzurappeln, auch wenn es manchmal sich angefühlt hat, als würde es nicht mehr gehen. Und an diesen Teil erinnere ich auch immer gerne in meiner Arbeit, weil es auch sehr viel Mut macht und Zuversicht schenkt, wenn wir uns das vor Augen halten, dass etwas in uns größer ist und stärker ist als alles, was uns jemals passiert ist.
Ja, finde ich total, total schön. Genau. Und ich denke, jetzt, wo wir schon bei diesem schönen, erhaltenen Kern sind und wir auch gehört haben, wie so ein Trauma sich grundsätzlich gestalten kann, wenn du dich, liebe Zuhörer, da ein bisschen erkannt hast, dann lege ich dir herzlich die Bücher von Verena im ersten Schritt ans Herz. Weil, ja, ich habe sie erst kürzlich gelesen und wenn du einfach das Gefühl hast, ich will mich da noch besser verstehen und ich will erste Schritte gehen raus aus meinem Trauma und raus aus der Reaktion, die mich vielleicht heute noch immer verfolgt, dann kannst du das in Verenas Büchern nachlesen. Vielleicht magst du kurz deine Titel anführen, Verena, damit der Zuhörer sich gleich entscheiden kann, was kommt denn eher für ihn in Frage?
Ja, gerne, super gerne. Also mein erstes Buch, was 21 erschienen ist, heißt Bin ich traumatisiert? Wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen, ist der Untertitel. Mhm. Und das ist so eine Art Grundlagenwerk, wo man wirklich ganz, ganz an der Basis erklärt bekommt und verstehen kann, was Trauma ist in all seinen Dimensionen und was auch sehr viele mutmachende und zuversichtgebende Informationen enthält, wie man den eigenen Weg gestalten kann. Und mein aktuelles Buch, was vor einem halben Jahr erschienen ist, das heißt Trauma und Beziehungen, wie wir die immer gleichen Bindungsmuster hinter uns lassen. Und dieses Buch, ja, dreht sich, wie der Titel sagt, im Grunde um Beziehungen, weil all die Traumafolgen, die man so entwickeln kann, sich vor allem in unseren Beziehungen widerspiegeln und niederschlagen. Und da ist auf jeden Fall auch für jeden was dabei. Auch wenn man nicht selbst unter Traumafolgen leidet, so wird man mit der Lektüre auf jeden Fall erkennen können, wo im Umfeld oder wo in dieser Welt Trauma eine Rolle spielt. Und das ist also auch ein Buch, was sehr ans Herz geht, auf eine wärmende und auch ja sehr informierende Art und Weise, glaube ich.
Ja, also ich habe dein erstes Buch schon ganz zu Ende gelesen, beim zweiten bin ich mittendrin. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie sanft und einfühlsam und aber auch so klar mit einfachen Worten, sodass wir das als Laien gut verstehen können, du das Thema in deinen Büchern rüberbringst. Deswegen von mir eine ganz, ganz herzliche Empfehlung. Und ich verlinke natürlich gerne beide Bücher unten in der Caption. Dir, liebe Verena, danke ich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen mitgenommen hast in dieses so wichtige Thema, das unser ganzes Leben bestimmen kann und wo es aber Möglichkeiten gibt, wie wir es rausschaffen können. Herzlichen Dank.
Ich danke dir von Herzen, Melanie, für deine Zeit und die schönen Fragen und danke an alle, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank.